Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns, wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu leben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
Radio Widerhall, bewegtes Radio für politische Alternativen.
Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Ja, hallo bei Radio Widerhall, Samstagabend, und wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer, die zuhören, und wir starten mal gleich mit der Widerstandschronologie.
Willkommen bei der Widerstandschronologie. Am 6. Februar war Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Da das Thema noch immer gesellschaftlich tabuisiert ist, wurde auch heuer mit einer Kundgebung am Christian-Broder-Platz versucht, es an die Öffentlichkeit zu bringen.
Weibliche Genitalverstümmelung, kurz FGM, oder weibliche Genitalbeschneidung, kurz FGC genannt, ist die teilweise oder vollständige Entfernung bzw. Beschädigung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane. Es wird geschätzt, dass weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen davon betroffen sind. Jährlich müssen ca. 3 Millionen Mädchen, meist unter 15 Jahren, die Genitalverstümmelung erleiden. Da das Thema noch immer gesellschaftlich toleriert ist, ist es wichtig, dass wir es in die Öffentlichkeit bringen. Und dass wir aufzeigen, wie viele Betroffene und wie viele kämpfende Frauen geben. Daher sagen wir heute, no Toleranz zu FGM. Stop FGM, jetzt sofort. Stop FGM, jetzt sofort.
Am 8. Februar veranstalteten die Kommunistische Jugend und der Kommunistische Studentinnenverband wieder eine Opernball-Demonstration. Während Ende der 1980er Jahre tausende Menschen gegen den Opernball demonstriert hatten und im Jahr 2000, als auch damals schon die Proteste gegen den Opernball mit jenen gegen eine schwarz-blaue Regierung verknüpft worden waren, mehr als 10.000 Personen auf die Straße gegangen waren, demonstrierten am 8. Februar 2018 lediglich 150 Menschen.
Freut mich, dass ich noch einige Leute begrüßen darf zur Opernball-Demo. Bei so einer Kälte gehen anscheinend nur die bewussteste Teile der Jugend und des Proletariats auf die Straße, aber nichtsdestotrotz werden wir halt eine kämpferische Demo hinlegen.
Die Opernball-Demo ging bereits 2 Stunden vor Ballbeginn fernab der Oper beim Markus Oma Fummerstein zu Ende. Vor der Oper gab es fast keine Proteste. Aber ein paar besonders rausgeputzte Leute boten sich vor der Oper mit Brot und Rosen als Begleitung für Opernballbesucherinnen an. Ein bisschen schauten sie aus wie auf den Weg zu einem 3-Groschen-Opernball. Am roten Teppich beim Zugang zum Ball protestierte eine Femenaktivistin gegen den Besuch des ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Poroschenko, get the fuck out of a ball, war auf ihrem Oberkörper geschrieben. Die Polizei schritt sofort ein. Zweck der Aktion sei es gewesen, die High Society auf die Anwesenheit des Oligarchen Poroschenko hinzuweisen, der aus dem Blut der ukrainischen Bevölkerung Profit schlage, erklärte Femen. Poroschenko war von Bundespräsident Van der Bellen als Staatsgast zum Opernball eingeladen worden. Auch in den letzten Wochen gab es mehrere Kundgebungen und Demonstrationen gegen die Angriffe des türkischen Militärs auf die kurdische Region Afrin im Norden Syriens, beziehungsweise überhaupt für Freiheit und Frieden in Kurdistan. So demonstrierten am 11. Februar 650 bis 700 Menschen von Hütteldorf bis zum Platz der Menschenrechte und am 15. Februar 175 Menschen von der Oper zum Heldenplatz. Bis 400 Menschen nahmen am 14. Februar am Platz der Menschenrechte in Wien an One Billion Rising teil für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen.
Wie überall auf dieser Welt heute, 200 Länder beteiligen sich an One Billion Rising. In der ganzen Welt wird getanzt, in der ganzen Welt nehmen sich Frauen Die Straßen nehmen sich Frauen den öffentlichen Raum, um gegen diese Gewalt anzutanzen, um ihren Körper als Widerstand zu präsentieren. Heute sind wir am Platz der Menschenrechte und das ist insofern natürlich stimmig, weil Frauenrechte sind Menschenrechte. Also wir gehören hierher. Das Motto 2018 heißt: Alle Stimmen für Frauen. Und gemeinsam tanzen wir, so wie viele, viele, viele tausende Frauen auf dieser Welt, gemeinsam zu dem Song Break the Chain. One Billion Rising, das ist getanzter Protest, das ist getanzter Widerstand, das ist getanzte Solidarität, das ist ein Statement zur Selbstbestimmung, my body, my choice, das ist ein Statement für Frauen und Mädchenpower. Und für uns ist es dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, 2018 ist ein sehr, sehr wichtiges frauenpolitisches Jahr. Und zwar, wir haben 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben heute den Geburtstag von Johanna Donald. Wir haben die 50 Jahre zweite Frauenbewegung in Österreich. Wir haben 40 Jahre erstes Frauenhaus in Österreich. Und wir haben seit Montag das Frauenvolksbegehren, das online gegangen ist. Und es sind schon 8.401 Unterschriften, was ein richtig geil ist.
Seit Jahren stehen wir in der Kälte hier, seit Jahrzehnten fordern wir das Gleiche. Es gibt noch immer kein Geld, es gibt noch immer keine Maßnahmen. Es gibt verkürzte, populistische Schnellschüsse der Regierung, wie erst vor kurzem. Aber keiner will wahrhaben, dass jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen ist.
Ich will ein Sexualstrafrecht als Juristin, dass wirklich jede Form von sexuellem Übergriff und jeder Übergriff ist für mich das, was nicht gewollt ist, als das hinstellt, was es ist und auch als das definiert, was es ist, nämlich Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ich will nicht höhere Strafen und ich will nicht eine Strafrechtsgesetzgebung, die sich an lichtvollen Absonderungen in den Social Media orientiert, weil dann haben wir bald die Todesstrafe und die Kastration. Bitte vergessen wir auch nicht die Solidarität mit den geflüchteten Frauen. Die erleben ganz furchtbare Formen von Gewalt und das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte Medien, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen als das titulieren, was sie sind, nämlich Mord, Körperverletzung, Totschlag, Vergewaltigung und nicht Beziehungsdrama oder Familientragödie. Das finde ich ganz schlimm.
Nachdem die Sozialwirtschaftskollektivvertragsverhandlungen bislang zu keinem Ergebnis geführt hatten und vorerst unterbrochen worden waren, fanden am 15. und 16. Februar erste Warnstreiks von Angestellten im Sozialbereich statt. Bei einer kleinen Kundgebung der Initiative Sozial aber nicht blöd am Alpenplatz sprachen Betriebsrätinnen und Streikaktivistinnen über ihre Forderungen und Streikerfahrungen.
Wir wollen eine deutliche Erhöhung unserer Löhne und Gehälter. Wir hinken je nach Schätzungen 15-20% dem österreichischen Durchschnitt hinterher. Für viele, vor allem für Teilzeitkolleginnen, vor allem für Frauen, ist die Arbeit im Sozialbereich eine Armutsfalle. Daher wollen wir bei diesen Lohn- und Gehaltsverhandlungen über die 3% kommen, wollen mehr als die Metaller abschließen, um zumindest einen großen Schritt zur Schließung dieser Lücke zu tun. Eine zweite wichtige Forderung spüren die meisten Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, so nach 10 Jahren Arbeit am eigenen Leib. Man hält diesen Job einfach nicht länger 38 Stunden in der Woche durch, weil es oft eine körperlich schwere Arbeit und eine psychisch anstrengende Arbeit ist. Daher eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich. Der Ausgleich fürs Personal ist auch wichtig, weil es uns nichts bringt, wenn wir eine Arbeit verdienen, die wir früher 7 Stunden gehabt haben, dann 6 Stunden machen müssen. Also wir wollen auch 10% mehr Personal. Das ist eine Forderung, die wir von Sozial aber nicht blöd quasi in die Streikbewegung hineintragen. Keine offizielle Forderung des Verhandlungskomitees. und es geht um eine bessere Anerkennung der Pflegeberufe.
Viele Kolleginnen waren dafür, diesen Streik auch auszuweiten, diesen Streik auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Wirklich betriebsübergreifend, dass die Streikenden gemeinsam auf die Straße gehen. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, den wir auch organisieren wollen. Gut informierte Kreise gehen davon aus, dass am 26. Februar der nächste Verhandlungstermin sein wird. Das ist der Montag vor den nächsten zwei Warnstreiktagen, vor den nächsten zwei geplanten. Natürlich ist das Strategie in Richtung, versucht man noch einen Verhandlungserfolg zu erzielen, bevor die nächsten Warnstreiks losgehen. Wir lassen uns davon aber nicht beirren und wir werden die nächsten Warnstreiks organisieren. Der Plan ist eben, sie auszuweiten, also zum Beispiel statt 3 Stunden 6 Stunden zu streiken und das Ganze eben auch auf die Straße zu tragen. Ich wollte nur eins noch anfügen, was ich den Kolleginnen gestern auch gesagt habe, nämlich, dass wir uns alle bewusst sein müssen im Gesundheits- und Sozialbereich, dass wir mit diesen Warnstreiks Geschichte schreiben. Geschichte deswegen, weil Österreich ja überhaupt ein Land ist, wo fast nie gestreikt wird und im Gesundheits- und Sozialbereich österreichweit Warnstreiks gab es meiner Meinung nach in der Zweiten Republik jedenfalls so in der Form noch nie und ich denke mal, da können wir einfach stolz drauf sein.
Das war die Widerstandschronologie. Auf Wiederhören.
Ja, danke Gerhard für die Widerstandschronologie und ich komme jetzt gleich zum heutigen Thema. Da geht es um die Mehrstufenklassen, die es seit 20 Jahren als Schulversuch in Wien gibt und wir haben da eine ziemlich große Runde heute. Ja, wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Kerstin Bartl. Ich arbeite in einer offenen Volksschule in der Zennerstraße in Wien. Das 8. Jahr in einer Mehrstufenklasse mit Integration.
Ja, hallo. Mein Name ist Martina Matzal. Ich bin Sonderschullehrerin und arbeite im Moment in der integrativen Lernwerkstatt Brigittenau als Lernbegleiterin in einem Mehrstufenverband von 4., 5. und 6. Schulstufe.
Ich heiße Harry Riederer. Ich bin Sonderschullehrer auch und arbeite in der Ganztagsvolksschule im 3. Bezirk in der Landstraße Hauptstraße in einer Mehrstufenklasse und das schon seit fast 20 Jahren.
Hallo, mein Name ist Claudia Loszach. Ich arbeite auch in der Volksschule Zennerstraße. Ich bin Teamlehrerin in einer Mehrstufenklasse und das jetzt seit 6 Jahren.
Ja, und ich bin die Eva und gehöre für alle Radiohörerinnen zu Radio Widerhall und bin in meinem Brotberuf auch Volksschullehrerin seit auch fast 20 Jahren in der Mehrstufenklasse, wo die Kerstin auch ist, auch in der Zennerstraße im 14. Bezirk.
Ja, hallo, und ich bin der Gerhard. Ich gehöre auch zur Radio Widerhall, mache auch die Technik und ich bin Vater von einem Sohn, der in einer Mehrstufenklasse im 15. Bezirk war, vor vielen Jahren.
Ja, und ich bin die Christa. Ich gehöre auch zum Radio Widerhall-Team und auch ich bin Lehrerin und ich arbeite in der NMS in der Schopenhauer Straße als Integrationslehrerin. Das ist jetzt keine Mehrstufenklasse, wo ich arbeite, aber ich fange vielleicht an mit, weil das so ein bisschen geschichtlich auch ist, was ich erlebt habe. Also mein Zugang zu Mehrstufenklassen war eigentlich schon vor über 30 Jahren auf der Pädagogischen Akademie damals. Da habe ich von niederorganisierten Volksschulen gehört. Also das war hauptsächlich am Land, so eher so eine regionale Geschichte, dass die Kinder nicht auspendeln mussten. Und ich weiß nur, dass das ein Professor von uns damals erzählt hat, also das ist so schade, dass man diese Schulen jetzt alle nach und nach zusperrt, weil man eher die hochorganisierten Volksschulen forciert, weil in der niederorganisierten Volksschule, wo halt mehrere Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden, da gibt es gewisse pädagogische Potenziale, die man da eigentlich nicht wirklich unterschätzen soll. Und ich habe mich dann eigentlich sehr gefreut, wie ich dann vor circa 20 Jahren eben das erste Mal von Mehrstufenklassen gehört habe und habe mir gedacht, aha, entweder hat das jetzt jemand neu erfunden oder man hat einfach diese alten Ideen irgendwie aufgegriffen. Ja, so war mein Zugang. Aber bin gespannt, was ihr uns heute erzählt über Mehrstufenklassen.
Ja, ich sag vielleicht gleich dazu, weil du jetzt gesagt hast, ob sie es damals neu erfunden haben. Ich habe jetzt ein Interview geführt, ein ziemlich langes, mit Annika Puchberger und Ingrid Passwig, die damals von der Vreni-Gruppe Wien auskommend, wo der Christian Schräger, wo dein Sohn war, Gerhard, der Christian Schräger hat da auch mitgeschrieben, die haben damals einen Schulversuch geschrieben, eben weil sie dieses Modell machen wollten. ausgehend von vielen pädagogischen Gründen, die wir jetzt dann erläutern werden. Und die haben damals auch, weil die Annika hat das in dem Interview gesagt, ganz bewusst die Reformpädagogik reingeschrieben, um eben nicht einfach nur dieses Abteilungsunterrichtsmodell, das es in diesen niederorganisierten Klassen zum Teil gab und die es auch heute noch gibt in Oberösterreich, in der Steiermark, glaube ich auch.
Burgenland.
In Burgenland. Um eben da auch einen wirklichen pädagogischen Akzent, nämlich den Akzent der Reformpädagogik reinzuschreiben.
Also es klingt auch, das Programm, wenn man sich das anschaut, also was Mehrstufenklassen jetzt tun, das klingt auch sehr reformpädagogisch. Also natürlich schon ganz anders als das, was man damals eben so am Land gebraucht hat, sagen wir so.
Ja. Genau. Gut, und wir haben ausgemacht, Claudia, dass du mal startest und ein bisschen erzählst, wie so ein Schultag in unseren Klassen funktioniert oder bei euch auch funktionieren kann. Es können dann alle gerne ergänzen. Einfach weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht wissen, wie Schule sich doch in den letzten Jahren und auch in diesen letzten 20 Jahren verändert hat.
Ja, also bei uns ist es so, dass die Kinder ankommen natürlich morgens in der Schule und es hängt dann davon ab, welche Lernzeit quasi anfängt. Also die Kinder haben einen Wochenplan, wo drauf steht, was sie in einer Woche zu erledigen haben. Und da steht auch der Stundenplan drauf. Und wenn eine Wochenplanstunde beginnt, treffen wir uns einmal im Kreis, besprechen, was jeder machen möchte. Das bedeutet, die Kinder überlegen sich selbst, was möchte ich machen, was muss ich noch machen und suchen sich etwas aus und begeben sich dann zu ihrem Platz, überlegen sich, arbeite ich allein, arbeite ich mit einem Freund zusammen und es beginnt dann die Arbeit. Parallel dazu werde ich als Lehrperson entweder zur Verfügung stehen für Hilfe, für Unterstützung oder ich erarbeite mit einigen Kindern neue Themen. Es gibt natürlich auch Fächer wie Bewegung und Sport, Werken oder Musik, wo die Klasse auch im Klassenverband unterrichtet wird. Um circa 10 Uhr herum haben wir dann eine Pause. Wir gehen täglich raus mit den Kindern. Bei uns gibt es einen Sportplatz, einen Park oder einen Schulgarten. Wir besprechen das mit den Kindern und entscheiden das auch demokratisch, wo die gerne hingehen möchten. Nicht täglich, sondern da gibt es bei uns in der Klasse auch einen Klassenrat, eine Herzensrunde, wo das festgelegt wird. Nach der Pause geht es weiter mit Wochenplanarbeit oder Fächerunterricht und man merkt wahrscheinlich jetzt aus meinen Erzählungen, die Länge der Unterrichtsstunden ist bei uns flexibel. Also es gibt nicht diese klassische 50-Minuten-Schulstunde, sondern wir schauen, wie ist die Lernzeit. Wenn wir merken, die Kinder brauchen eine Pause, kann man das auch individuell gestalten. Ja. So sieht bei uns ein Tag aus, ja? Mhm.
Ja, also ich kann nur ergänzend sagen, bei uns ist es jetzt mal ähnlich, obwohl es jetzt sich um ältere Kinder handelt, die halt schon in die erste, zweite NMS gehen, die in meiner meiner Sparte gemischt sind mit Volksschulkindern. Und es ist auch so, dass die Kinder sehr dazu angehalten sind, selbst ihre Pläne bestimmen zu können, was sie machen, wann sie es machen und ob sie es jetzt gemeinsam oder alleine machen. Es wird auch in Kleingruppen quasi diese Einführungsstunden differenziert und ja, Klassenratgeschichten sind bei uns ähnlich, also wo auch einmal in der Woche die Kinder quasi mitbestimmen können und einbringen können, woran sie, was sie gern machen möchten, was sie verändert haben wollen. Ja, also klingt jetzt ziemlich ähnlich, wobei die Schulstufen halt schon größer sind.
Ja, ergänzend würde ich auch gerne noch sagen, dass ich ja besonders schätze an der Mehrstufigkeit, also an den Mehrstufenklassen an sich, dass sich Synergien bilden können, also dass Kinder verschiedener Altersgruppen, also wir haben ja da 5 Schulstufen, also man kann eben auch 5 Jahre in der Volksschule bleiben, wenn es gerade Sinn macht und wenn es angesagt ist, weil das 5. Jahr wäre sozusagen eigentlich das 1. Jahr, nämlich das Vorschuljahr und das kann auch im Nachhinein sozusagen noch angerechnet werden und der Riesenvorteil ist halt auch, dass die Kinder da im Klassenverband bleiben können. Also das sehe ich einfach als einer der wirklich der Riesen-Pluspunkte der Mehrstufigkeit, dass Kinder mit verschiedenen Entwicklungszeiten, was ja immer gegeben ist, was ja mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen in eine erste Klasse, also sehr unterschiedlich, dass sie da gut aufgefangen werden können und dass wir auch noch gut ausgleichen können. Ja, und von den Synergien habe ich gesprochen, damit meine ich zum Beispiel ganz konkret, dass man eben in Mathe jemand mit ASO-Lehrplan, also sprich Sonderschullehrplan, gut, wir haben auch Integration, davon habe ich jetzt noch nicht geredet, aber gehen wir mal von einer Mehrstufenklasse aus ohne Integrationsklasse, also ohne Integration, dass auch innerhalb der Schulstufen die Kinder ja nicht immer in allen Fächern genau gleich zum gleichen Zeitpunkt da sind oder bereit sind, das schon gefestigt zu haben, was sie gelernt haben. Und dann können sie es eben zum Beispiel nochmal wiederholen, nochmal in einer Kleingruppe mit denen der nächsten Schulstufe wiederholen oder ganz im Gegenteil vielleicht schon schneller sein, mit etwas schon voraus und da mit den Älteren schon mitlernen. Also da ergeben sich wunderbare Gelegenheiten für das Lernen und jetzt einmal nur inhaltlich, aber fürs soziale Lernen sowieso.
Ja, es ist ja auch so, dass ein Kind, das in einer Mehrstufenklasse ist, ja im Gegensatz zu einer homogenen, also zu einer Klasse, in der nur Kinder einer Schulstufe sind, dass ein solches Kind ja jedes Jahr Gelegenheit hat, eine neue Rolle in dieser Klasse anzunehmen. Weil ein Kind, das in eine, also wenn jetzt in eine Klasse von, wir sind jetzt 21 Kinder und jedes Jahr kommen 4, 5 oder 6 Kinder neu dazu, eben so viele wie halt weggehen, Viertklässler, die sind am Anfang neu, haben die Rolle sozusagen derer, die von den anderen instruiert werden, wie es zugeht in der Klasse. Das ist auch etwas, was den Lehrern und Lehrerinnen viel abnimmt eigentlich, dass die Kinder von den anderen Kindern in diese Arbeit in der Klasse und in die ganze Situation eingeführt werden. Und dann im nächsten Jahr sind sie schon ein bisschen die Älteren, dann kommen wieder ganz neue und so werden sie immer älter und sind dann im letzten Jahr die ganz Großen und jedes Kind ist immer in der Rolle, einmal in der Rolle, dass es sozusagen nimmt von der Gemeinschaft, von den anderen und in einem anderen Jahr mehr gibt und das finde ich ist für das soziale Gefüge in der Klasse sehr angenehm und auch für die einzelnen Kinder, dass sie eben, dass es nie vorkommt, wie es in einer homogenen Klasse vorkommen kann, dass ein Kind stark zurückfällt hinter den anderen mit seinen Leistungen oder ein sozialer Außenseiter ist, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, wie es sich einbringen kann.
Ich glaube auch, dass es einfach ist, sein Selbstbild zu schärfen, weil du nicht in der Situation stehst, als Kind dich mit anderen zu vergleichen. In einer heterogenen Klasse ist es klar, dass alle unterschiedlich sind, woanders stehen und ich kann schauen, wo stehe ich. Und in einer Jahrgangsklasse, das provoziert den Trugschluss, dass alle gleich sind. Und ich denke mal, die Schüler müssen sich dann vergleichen und haben immer das Gefühl, sie hängen irgendwo hinterher. Und die Individualität ist einfach viel größer in Mehrstufenklassen, wo man dann einfach zeigen kann, was man kann, weil ich muss mich nicht ständig direkt vergleichen.
Ja, das ist natürlich auch vor allem ein großer Vorteil für die Kinder, die integriert sind. Das kann ich jetzt als Sonderschullehrer sagen, weil die eben nicht immer jetzt sozusagen auch sich vergleichen müssen mit den Kindern einer Schulstufe, sondern sie können auch, es kommt auch vor, dass sie eben Sachen können, die andere noch nicht können, wo sie anderen helfen können, was in einer homogenen Klasse wahrscheinlich je länger die Schullaufbahn andauert, immer weniger können, weil sie vielleicht immer mehr zurückfallen.
Ich finde auch für Integration ist es die Antwort Mehrstufigkeit.
Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ist so quasi, man sagt ja, eigentlich hat man nur das wirklich begriffen, was man auch jemand anderen erklären kann. Und das ist etwas, was bei uns in der Klasse immer wieder ist, was auch ein Integrationskind, das schon länger in der Klasse ist, bei neuen Kindern machen kann, denen etwas erklären. Und das ist immer wieder sehr schön zu sehen. Und bei uns ist jeder einer, der ein Spezialist ist und etwas weiterhelfen kann. Ja,
mhm. Ja, also bei uns ist es auch schon vorgekommen, dass Kinder gerne auch schon weiter, also sich weiter, schneller weiterbilden wollen und quasi halt mit dem Stoff der nächstjährigen Jahrgänge mitmachen, obwohl sie jetzt gar nicht auf dieser Schulstufe wären. Und da gab es mal die Situation bei uns in der Klasse, dass der Schüler dann, bei uns endet es dann in der 6. Schulstufe und dann kommen sie in den nächsten Verband, 7-8er, also dann unsere Schule geht bis zur 8. Schulstufe. Und der war immer eigentlich ein Jahr weiter und in der 6. hat er dann aufgehört, also Stoff der 7. machen zu wollen. Und dann war halt die Frage, warum? Warum interessiert dich das jetzt nicht so? Und dann war sein Argument, jetzt hat er quasi keinen Sparring-Partner, mit dem er das machen kann. Es hat ihn halt interessiert, solange halt auch Leute da waren, mit denen er gemeinsam tun kann. Das heißt, diese Mehrstufigkeit war halt auch ein Anreiz, schneller voranzuschreiten, weil ich halt Partner habe, mit denen ich das auch machen kann. Und da haben ihm dann halt die Partner gefehlt, das hat sie nicht mehr so interessiert, hat er nur ein paar Themen aus dem Folgejahr gemacht.
Also das habe ich momentan auch in der Klasse, in 2 Schulstufen wirklich Kinder, die so motiviert sind und weiterarbeiten wollen und schnell arbeiten wollen, wo ich mir denke, das wäre ja ein Irrsinn, die zu stoppen, ja, und das genieße ich auch sehr im Rahmen der Mehrstufenklasse, dass ich die Möglichkeit habe, sehr flexibel zu sein, eben auch andere Kinder bitten kann, etwas zu erklären, weil ich nicht gleichzeitig Kindern Stoff von 4 Schulstufen erklären kann und ja, das finde ich auch ein Riesenvorteil an Mehrstufenklassen.
Ja, genauso funktioniert es halt, wenn jemand etwas nachzuholen hat, dann hat er auch quasi Partner, mit denen er Stoff wiederholen kann, weil er es halt noch nicht geschafft hat.
Ja, es sind ja auch selten Kinder sozusagen in allen Gegenständen voran oder zurück, sondern es kommt ja oft vor, dass ein Kind in Mathematik eben irrsinnig interessiert ist und es fällt ihm leicht und es macht schon den Stoff von dem nächsten oder übernächsten Schuljahr und in Deutsch halt in der Zeit weniger macht, weil es gerade nicht so in seinem Fokus ist und es kann im nächsten Jahr wieder anders sein oder umgekehrt und bei einem anderen Kind umgekehrt. Und diese Flexibilität, nämlich für die Kinder und auch für die Lehrerinnen, sie dabei zu begleiten, das geht nur in einer Mehrstufenklasse.
Ich würde gern was zum pädagogischen Überbau und einen Begriff jetzt noch klären. Es ist ganz wunderbar, euren Beschreibungen zuzuhören. Die Claudia hat vorher gesprochen vom Klassenrat und der Klassenrat ist für mich als Freinet-Pädagogin ein Herzstück unserer Pädagogik. Das können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr so vorstellen wie ein Plenum, nur dass die Kinder viel mehr Regeln des Sprechens akzeptieren als in so manchen Plenars, in denen ich gesessen bin, wo wir einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen Themen besprechen, die die Klasse betreffen. Das können jetzt Dinge sein, die gut gegangen sind. Damit beginnen wir zum Beispiel jetzt immer. Das sind Wünsche und Fragen der Kinder, aber auch Probleme der Kinder. Und dass das Lernen dann so funktioniert, wie ihr es jetzt einfach auch beschrieben habt, ist schon auch darauf zurückzuführen, dass unsere Klassen einfach einen hohen sozialen Aspekt haben, wo Themen der Kinder und Probleme der Kinder miteinander besprochen werden. Genau, das wollte ich von der Seite sagen. Und eine andere Sache noch, alles, was ihr hier beschreibt, sind in der Pädagogik Inhalte auch der Reformpädagogik. Und die Mehrstufenklassen in Wien hatten eine Zeit lang in ihrem Titel, eine Zeit lang hießen sie Mehrstufenklasse mit reformpädagogischem Schwerpunkt. Und dazu gibt's in Wien meines Wissens viele Montessori-Klassen. Montessori-Pädagogik ist wahrscheinlich vielen Zuhörerinnen ein Begriff. Aber es gibt auch einige Freinet-pädagogische Klassen, das ist jetzt so mehr meine Fraktion. Und es gibt auch Jena-Planklassen, das ist die Pädagogik von Peter Petersen. Und die Reformpädagogik ist eine pädagogische Strömung, die ungefähr vor 100 Jahren begonnen hat, wo es darum ging, einfach auch die Kinder mitzunehmen in die Schule und nicht nur von oben herab zu unterrichten.
Ja, ich möchte auch noch was gern zu diesem Klassenrat dazu sagen. Also ich denke mal, je mehr Kinder mitreden können, umso weniger stellt sich ja das Problem, wie entrümpeln wir jetzt den Lehrplan zum Beispiel, weil die Kinder dann ja wirklich das lernen, was sie lernen wollen. Und ich traue jedem Kind auch zu, dass es genau weiß, was es dann einfach, wenn man jetzt so von dem Prinzip Lernen fürs Leben ausgeht, was es dann auch wirklich später braucht. Ja, also das ist mir noch dazu eingefallen. Ja?
Wir könnten jetzt, es gibt nämlich auch ein eigenes Lied. Harry, magst du mal sagen zum Mehrstufenlied, weil du hast es geschrieben, was es damit auf sich hat?
Ja, es ist ja so, dass wir, dass die Mehrstufenklassen, die Wiener Reformpädagogischen Mehrstufenklassen, im März eine Festwoche haben, bei der verschiedene Veranstaltungen geplant sind. Ein Vortrag von Gerhard Hütter und Tage der offenen Tür, an denen man alle, also viele teilnehmende Mehrstufenklassen besuchen kann. Und auch einen Umzug der Wiener Mehrstufenklassen. Also es werden da fast alle Wiener Mehrstufenklassen teilnehmen. Das sind über 1000 Kinder, die das hoffentlich sein werden, die in der Innenstadt einen Umzug machen werden und dabei auch dieses Lied singen werden.
Mehrstufenklasse! Immer wieder! Mehrstufenklasse! Immer wieder! Mehrstufenklasse! Immer wieder! Mehrstufenklasse! Yeah!
Ganz egal, wie alt wir sind, lernen kann doch jedes Kind, ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, bei uns dürfen alle sein. Mehrstufenklassen sind der Hit. In der Mehrstufenklasse machen alle mit. In der Mehrstufenklasse gibt's für jeden was. Mehrstufenklassen machen Spaß. Immer wieder kommen neue Kinder. Immer wieder kommt ein neuer Herbst. Immer wieder schließt unsere Klasse ein paar neue Kinder in ihr Herz. Immer wieder kommen neue Kinder.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Mehrstufenklasse ist ja auch die Teamarbeit, also dass man da nicht als Lehrerin alleine in der Klasse steht, sondern dass man da zu zweit drinnen ist, was im Schulversuch natürlich sehr wohl festgeschrieben ist. Und die Martina mag da, glaube ich, du kannst ein bisschen was dazu erzählen, gell?
Ja, also für mich persönlich, also wir haben jetzt viel über den Benefit der Mehrstufenklassen für die Kinder gesprochen, ist es einfach der Benefit für die Lehrer ist auch ganz enorm, einfach weil ich einen zweiten habe, mit dem ich über das, was ich erlebe, sprechen kann, wo ich schauen kann, sind meine Eindrücke und meine Wahrnehmungen, liege ich da richtig? Ich habe eine zweite Meinung, die Situation kennt. Also ich finde, so für die Professionalisierung des Lehrerlebens und die Entwicklung ist es irgendwie ganz wichtig, einen zweiten zu haben und nicht so ein Einzelkämpfer im Hamsterrad zu sein. Und ich glaube auch, für die Kinder ist es auch wichtig, also einfach von den Personen her verschiedene Energien zu haben. Sie können sich dann auch aussuchen, mit welchem Problem komme ich zu wem. Und sie lernen da auch irgendwie einzuschätzen, okay, wenn ich denen das frage und sie wissen dann auch, sie brauchen zum Beispiel zum Thema Musik nicht zu mir kommen in meiner Klasse, weil das ja werde ich ihnen nicht weiterhelfen können. Und also diese Teamarbeit ist einfach auch wirklich wichtig, dass ich mich gemeinsam an einem Problem abarbeite und versuche eine Lösung zu finden und nicht das Gefühl habe, ich bin da jetzt allein. Und ich glaube, dass man sich da viel breiter dann entwickeln kann als Lehrerin.
Und ich glaube, es erleichtert auch vieles von Unterrichtsarbeit, denke ich, wenn man sich's aufteilt einfach. Ne?
Ja, das Aufteilen sowieso, aber ich finde den Austausch einfach ganz wichtig.
Ja, das ist irrsinnig wichtig, immer einen zweiten Erwachsenen zu haben, mit dem man auch auf der Erwachsenenebene reden kann und auch die Kinder, also sowohl die Kinder können wählen, auch mit wem sie welche Sachen besser besprechen, aber auch wir Lehrerinnen und Lehrer haben nicht zu jedem Kind den gleichen Zugang da kann man sich auch Sachen aufteilen.
Und vor allem, ich bin nicht immer gleich guter Laune. Ich kann jetzt auch mal zu meinem Kollegen sagen, das geht sich heute nicht aus, weil ich bin jetzt, weiß ich nicht, zu Hause geht die Post ab, kannst du bitte jetzt diese Einführung übernehmen, weil ich unterstütze dich, aber mehr geht sich heute nicht aus oder so.
Okay, bei uns gibt es einfach auch jede Woche Teamgespräche und da wird reflektiert, also ich schätze das einfach sehr, ja, nicht nur gemeinsam geplant, sondern eben auch reflektiert, oder wie nimmst du dieses Kind wahr oder du, oder das hast du schon alles gesagt. Auf jeden Fall gibt es auch Supervisionen dann im Team natürlich und es gibt zum Beispiel auch manchmal Gruppensupervisionen oder gab es auch an der Zennerstraße oder auch Treffen, wo sich die verschiedenen Mehrstufenklassen wieder als Teams treffen und auch da einen Austausch. Also das halte ich einfach auch für extrem wesentlich und wie der Harry schon gesagt hat, dass man nicht die einzige erwachsene Person in der Klasse ist, sondern sich mit einer zweiten erwachsenen Person austauschen kann und überlegen kann.
Ich halte das auch für einen großen Vorteil von den Mehrstufenklassen. Ich muss sagen, ich wäre auch dafür, dass in allen Klassen zwei Lehrer unterrichten, zwei Erwachsene anwesend sind. Ich denke mir, man kann es gut vergleichen mit Erziehung, mit Familien. Es gibt ja Mutter und Vater und also wenn das möglichst positiv ausschaut, besprechen die Eltern Dinge, wenn es um die Kinder geht, und finden zusammen gute Lösungen. Und man weiß, dass es Alleinerziehen sehr schwer ist. Und ich denke mir, das ist auch der Fall als Lehrperson. Zwei Erwachsene haben zwei Ansichten und können sicher bestmögliche Ergebnisse bringen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Lehrer für jedes Kind immer der ist, wo man gern mit einem Problem hergibt. Gibt es aber schon zwei Lehrer, wo man hingehen kann, ist das sicher viel besser. Ja?
Das Bild von der Familie finde ich auch deshalb sehr passend, weil eine Familie auch nicht aus Eltern mit lauter gleich alten Kindern besteht, sondern in der Regel gehören zu einer Familie Personen von verschiedenen Altersstufen. Und genauso ist es in der Mehrstufenklasse. Diese scheinbare oder diese Erleichterung, eine homogene Klasse, eine Klasse mit lauter 6-Jährigen, 7-Jährigen oder 8-Jährigen, ist ja eigentlich nur eine Organisationsform, die eine Erleichterung für die Lehrer bringen soll, weil es ja dann scheinbar einfacher und billiger ist, wenn alle das Gleiche, wenn alle das Gleiche zur gleichen Zeit tun kann und man alle frontal unterrichten kann, was natürlich ja sowieso in einer homogenen Klasse auch ein Trugschluss ist, weil in jeder Klasse sind, in jeder zum Beispiel ersten Volksschulklasse sind Kinder, die schon lesen und schreiben können, und es sind Kinder, die keinen einzigen Buchstaben erkennen. Diese Bandbreite gibt es sowieso immer und die gibt es in jedem Bereich. Und dem kann natürlich in der Mehrstufenklasse, die ja sozusagen das eigentlich ein Familiensystem widerspiegelt, weil es eben mehrere Erwachsene gibt und Kinder in verschiedenem Alter, die ja außerhalb der Schule, würde es ja Kindern nie einfallen, nur mit 6-Jährigen oder nur mit Gleichaltrigen zu spielen. Jedes Kind sucht sich die Kinder aus, gerade nach der Interessenslage, die gerade ist, und nach dem, was es spielen will oder was es tun will, und nicht nach den Alter. Keiner sagt am Fußballplatz oder am Spielplatz, ich will jetzt nur mit Fünfjährigen rutschen.
Das ich möchte jetzt aber noch kurz dazu was sagen. Ja, also es muss ja nicht unbedingt der Frontalunterricht in einer homogenen Klasse sein. Es gibt ja homogene Klassen, die auch sehr offen geführt sind. Also nur, dass man die Bandbreite auch abdeckt.
Und ich wollte noch sagen, wenn wir Mehrstufenklassenlehrerinnen von Teamarbeit sprechen, dann sprechen wir davon, dass eine Mehrstufenklasse in Wien derzeit noch auslaufender Schulversuch, das müssen wir dann auch sagen, dass diese Klassen gefährdet sind, besetzt ist mit einer vollen Volksschullehrerin, das heißt, die ist 22 Stunden in der Klasse, mit einer halben Volksschullehrerin, die jetzt 11 Stunden in der Mehrstufenklasse ist, weil vor 20 Jahren war das anders, da haben wir angefangen mit einer vollen Lehrerin und mit einer zweiten Lehrerin mit 18 Stunden in der Klasse. Und alle unsere Klassen, die integrativ geführt werden, also mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen geführt werden, die haben eine Sonderpädagogin auch dazu. Also jetzt sieht es derzeit in Wien so aus, dass eine Mehrstufenklasse ohne Integration 1,5 Lehrerinnen hat und eine Mehrstufenklasse mit Integration hat 2,5 Lehrerinnen zur Verfügung, im Gegensatz zu einer normalen, unter Anführungszeichen, Regelklasse, die einfach eine Lehrerin voll hat und dann halt irgendwie Stunden noch dazu hat, wie es halt sich gerade ausgeht. Ich würde jetzt gerne aber auch noch den Gerhard fragen nach seinen Erfahrungen als Vater, weil du hattest einen Sohn, der heute leider verhindert ist, der heute arbeiten muss, der in einer Mehrstufenklasse war, ziemlich am Anfang der Schulversuchzeit, also fast vor 20 Jahren. Warum habt ihr euch damals entschieden, den Fabian in die Mehrstufenklasse zu geben? Und was sind eure Erfahrungen, was sagt er heute noch?
Ja, entschieden haben wir uns, weil wir einfach gemerkt haben, dass eben das in einer Klasse und den Stoff durchboxen, da ziemlich überfordert war. Und er spricht heute noch positiv davon, also er erinnert sich und hat ziemlich lange auch nach dem Volksschulende Kontakt mit Christian per E-Mail gehabt und auch so bei dieser Schulzeitung mitgewirkt. Und das Erste, was er erzählt hat, eigentlich, wie er damals nach Hause gekommen ist, dass die Klasse ein rotes Sofa hatte, wo er während dem Unterricht hingehen konnte und sich ausrasten, also so auf das Sofa hinlegen und entspannen irgendwie. Das war immer der wichtigste Punkt, was wir am Anfang irgendwie so mitbekommen haben. Ja, und sonst war das sehr gut mit den Übungsblättern, dass er die von verschiedenen Stufen machen hat können, je nachdem nach seinen Bedürfnissen, also wo halt Nachholbedarf war, wo er es gesehen hat und ja. Und ja, auch mit seiner Legasthenie, das war dann irgendwie dann überhaupt kein Problem mehr, also kein Druck, so von, was in einer anderen Klasse schon gewesen.
Die Frage jetzt, ist er über 20, hat er genug gelernt? Das ist oft so die Frage, lernen die Kinder auch genug?
Er hat genug gelernt, er hat Matura studiert jetzt und ja, es war nie das Problem, also mit dem Lesen und so, also und ja. Es ist halt alles vielleicht nicht in diesen Rahmen. Lesen tut man ab den und den Alter, sondern es hat sich halt entwickelt und wunderbar. Also für uns war es, also als Eltern war es eine Erleichterung.
Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, die Mehrstufenklassen sind in Gefahr, weil letztes Jahr gab es ein Reformpaket, das die SPÖ noch mit der ÖVP beschlossen hat. In dem Reformpaket ist beschlossen worden, dass alle Schulversuche abgeschafft werden. Eigentlich glaube ich, dass der Beweggrund war, es der Schule zu vereinfachen, weil es, ich weiß nicht, 400 oder 4000 Schulversuche gab, irgendwie ziemlich viele. Und jetzt hat man einfach von Obrigkeit her beschlossen, Schulversuche aufzuhören. Das betrifft aber auch die Mehrstufenklassen, die derzeit natürlich auch nicht in die politische Linie der türkis-blau-schwarzen Regierung passen. Genau, und deswegen gibt es auch jetzt einfach diese Feierlichkeiten zu 20 Jahre, weil wir einfach auch zeigen wollen, dass es wichtig ist, dass das erhalten bleibt. Eine andere Sache, die uns jetzt schon Probleme bereitet und nicht erst im nächsten Schuljahr, ist die alternative Leistungsbeurteilung. Und da wollte jetzt die Kerstin auch noch was dazu sagen, weil unsere Klassen natürlich auch keine Noten haben. Noten gibt es in den Mehrstufenklassen erst in der 4. Klasse. Da brauchen sie die, weil sie ja sonst nicht ins Gymnasium gehen können und weil das österreichische Schulsystem immer noch die Kinder mit 10 teilt in AHS-Kinder und Hauptschul- oder NMS-Kinder. Gut, aber die alternative Leistungsbeurteilung war jetzt schon ein ziemlicher Kampf in diesem Jänner 2018.
Ja, also Reformpädagogik ohne alternative Leistungsbeurteilung ist ja eigentlich nicht vorstellbar, weil wir ja eben, wie wir schon erläutert haben, das Kind dort abholen, wo es steht und es von dort aus auch sich weiterentwickelt und jedes in seinem Tempo und mit den Voraussetzungen, die es eben bringt. Und wir haben eben oft und oft gesehen, dass es einfach Zeit braucht und dass alles wird und dass man einfach nicht so über den Kamm scheren kann. Daher sind für uns jetzt, ich sage jetzt einmal vorgreifend, Ziffernoten einfach sehr wenig aussagekräftig. Weil was heißt jetzt sehr gut? Und was heißt eigentlich befriedigend oder gar nicht genügend? Also wir wissen alle, dass die Gruppen, die Lerngruppen in alle Klassen, ja, sind sehr unterschiedlich zusammengestellt. Also die Kinder sind alle unterschiedlich. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Ergebnisse in Klassen, wo etwas sehr gut heißt, sehr unterschiedlich ist von Klasse zu Klasse schon wieder. Und man schaue sich dann erst an von Schule zu Schule, da heißt dann, das ist eine bessere Schule und da bedeutet ein Einser ganz was anderes als in der anderen Schule, weil das ist die nicht so tolle Schule. Aber da schafft man es auch leichter. Also man weiß ja, es kursieren dann so die Meinungen. Und jetzt zurück zur alternativen Leistungsbeurteilung. Warum schätzen wir diese oder warum kann ich persönlich, spreche mal von mir, nur vorstellen, so zu beurteilen? Beurteilen. Einfach, indem ich entweder verbal beurteile, ich zeige vielleicht mal auf, was es alles gibt. Also es gibt zum Beispiel KDL, heißt kommentierte direkte Leistungsvorlage. Die gibt es jetzt nimmer, genau, ich weiß, es gab es ewig, darf nimmer so heißen. Aber, naja.
Jetzt steht sie wieder dort.
Okay, sie steht wieder dort. Der Harry sagt mir gerade, sie steht wieder. Genau, in dem Halbjahreszeugnis stand sie wieder dort. Also es ist einfach gerade ein bisschen unklar und schwammig alles. Und ja, was wir auf jeden Fall machen, sind Kinder, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, Gespräche. Die werden auch protokolliert und manche Klassen beurteilen dann mit einer Lernfortschrittsdokumentation. Also da gibt es verschiedene Spalten, zum Beispiel das Wissen schon sehr gefestigt oder Teilwissen oder noch nicht erreicht oder da gibt es auch alle Arten, also verschiedenste Modelle für alle Fächer oder, ja, also wir haben nach wie vor kommentierte direkte Leistungsvorlage durchgeführt, bedeutet bei uns in unserer Klasse, die Kinder und die Eltern sind hier oder ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter, wenn Kinder in einer WG zum Beispiel wohnen, was ja bei uns auch der Fall ist, dass sie zusammenkommen, eine halbe Stunde Zeit haben, um einfach den Eltern oder den Erziehungsberechtigten ihre schönen Sachen, die sie alle gemacht haben, ihr Erarbeitetes, ihre wunderbaren Hefte und Plakate und was alles so war, in dem halben Jahr zeigen und auch erzählen können und einfach stolz drauf sind und sich freuen und das teilen mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten. Das ist immer eine Freude, ja. Und das ist was sehr Besonderes. Aber noch bin ich nicht ganz fertig, weil der Anfangsbogen ist bei mir der Beziehungsaufbau. Ich habe mir hier einfach notiert und heute nochmal genauer überlegt, was ist das, wodurch die Kinder auch lernen bei uns in der Klasse. Also sie kommen mit der natürlichen Lernbegierde und Neugier daher und das Erste, was wir machen, ist natürlich Beziehungsaufbau. Also mit jedem einzelnen Kind baut sich eine Beziehung auf, zu jeder Lehrerin, zu jedem Lehrer. Und das ist auch wirklich eine Beziehung dann eben. Und wenn ich jetzt daherkomme irgendwann und sage, das, was du jetzt da gemacht hast, ist, weiß ich nicht, gut oder genügend oder irgendeine Ziffernote, dann ist es für mich befremdlich, einfach auch in der Beziehung zu diesem Kind. Ja, also ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich jetzt meine.
Also ich wollte nur sagen, für uns in unserer Schule, in der Lernwerkstatt Brigittenau, funktioniert diese alternative Leistungsbeurteilung bis zur 7. Schulstufe. Also wir haben zum Glück heuer auf alle Fälle diesen Schulversuch bewilligt bekommen und also es geht sich aus, dass man auch bis in dieses Alter ohne eine Ziffernbeurteilung durchkommt und ja, die Schüler sich damit wohlfühlen.
Martina,
und die
habt
Eltern.
Ihr jetzt einen neuen Schulversuch eingereicht, oder wie?
Wir haben...
Nein, das ist noch der alte, der noch läuft.
Genau, das ist okay. Also das ist der noch läuft, der uns eben jetzt auf alle Fälle heuer noch bewilligt wurde. Ja, wie das jetzt mit den...
Wie es weitergeht,
wissen wir nicht. Also ja, aber wir arbeiten dran, dass es trotz allem weitergeht. Also ich war jetzt halt am Nachmittag auch bei dieser Vernetzungskonferenz Bildung, wo in diversen Workshops halt versucht wurde irgendwie Aktionen und ja, Aktionen vorzubereiten.
Da haben sich heute ungefähr 70 Personen in der Brigittenau getroffen, um über Schule.
Genau, das waren Lehrer, Direktoren, es waren
Schülerinnen,
es waren Lehrer, Anwärter quasi, also von der PH, Studierende und auch Lehrlinge, die halt alle an Bildung interessiert sind und die halt versuchen, das System, diesen Rückschritt, der da droht, quasi irgendwie etwas, ja, Aktionen dagegen zu starten und sich Gedanken zu machen. Ja, also ich als Sonderschullehrerin, das Thema Integration ist mir halt auch wichtig, das war auch etwas, was vorkam, und ich wollte zuerst zu dem Punkt, quasi zwei Lehrer prinzipiell in der Klasse würde einfach die Notwendigkeit auch aufheben, dass man Kindern ein Mascherl geben muss, quasi eines anderen Lehrplans oder in dieser Richtung oder einen SPF, um Ressourcen zu bekommen. Wenn die Ressource schon da wäre, könnte man einfach auf jeden dieser jungen Menschen unvoreingenommen herangehen und versuchen, den bestmöglich entwickeln zu lassen. Das war auch ein Punkt bei diesem Workshop.
Wir haben jetzt noch ungefähr 1:30 Sendezeit, weil wir müssen noch ein paar Ankündigungen dann sagen. Ja, aber wir müssen noch ein paar Ankündigungen dann anbringen. Darum würde ich euch jetzt bitten, dass ihr einfach noch eine Sache euch überlegt, die ihr jetzt noch gerne sagen möchtet und die am besten kurz formuliert.
Integration war noch nicht dran, oder?
Ja, nein, das ist eh evident, was das Vorhaben der Regierung, Ziffernoten in der Volksschule einzuführen, wieder flächendeckend für integrierte Kinder hat, weil wenn du sozusagen ständig dann die schlechteren Noten hast als das Gros der Klasse, ist das alles andere als motivierend. Gleichzeitig kann ich ja als Lehrer nicht sagen, ich gebe dem jetzt eine bessere Note, weil er sich bemüht, dann habe ich womöglich die Ressourcen nicht, weil ja die Ressourcen, wie sonderpädagogischer Förderbedarf gebunden sind, an eine schlechte Schulleistung, und das ist ja natürlich ein Wahnsinnskreislauf. Und dann wollte ich noch kurz, wenn ich noch eine Sache sagen darf, wer sich interessiert für diese Festwoche Wiener Mehrstufenklassen, 20 Jahre, da gibt es eine Homepage, wo man das ganze Programm lesen kann, und die Adresse ist www.wienermehrstufenklassen.at, in einem durchgeschrieben, wienermehrstufenklassen.at.
Also, und ich wollte abschließend noch sagen, dass es wirklich wichtig ist, zum Thema Bildung sich gut zu überlegen, was da passiert, und auch wenn Dinge ins Schlechtere sich verwandeln, dagegen aufzustehen, weil einfach das, was in Schule passiert, jetzt auch im Sinne der Integration oder wie Menschen behandelt oder beurteilt werden, einfach eine Auswirkung hat auf die kommende Gesellschaft, weil das einfach eine tragende Säule ist.
Ja, Schule. Genau.
Also ich wollte abschließend noch sagen, dass ich auch dieses System Familie sehr klassisch geschildert habe und es natürlich Mutter und Vater auch gibt. Das war mir wichtig, dass ich das noch erwähne. Und ich wollte euch auch bitten, unterstützt uns, dass dieses tolle System Mehrstufenklasse nicht ausläuft. Ja, es soll eine Vielfalt geben. Es gibt eine Vielfalt an Menschen. Auch im Schulsystem soll es eine bunte Vielfalt geben. Wir brauchen das.
Gut, dann der Harry hat schon gesagt, es gibt die Homepage www.wienermehrstufenklassen.at, wo zur Festwoche alles draufsteht, auch der Vortrag vom Hütter, der am Mittwoch, den 7. März stattfinden wird, und am Freitag, den 9. März, gibt es dann den großen Umzug um 9 Uhr in der Stadt. Zwei andere Sachen, die ich noch ankündigen möchte, ist, in 14 Tagen gibt es die Rosa-Luxemburg-Konferenz zu finden unter rosa-luxemburg-konferenz.at, die eine zweitägige Vernetzungskonferenz für linke Politik in Wien sein wird. Wir haben schon öfter darüber berichtet, ich will es nur noch mal erwähnen. Und das Frauenvolksbegehren ist letzte Woche angelaufen, und ich möchte natürlich alle Hörerinnen und Hörer bitten, es unterstützen zu gehen. Bei uns in Radio Widerhall geht es in zwei Wochen auch um den Internationalen Frauentag, der genau in der Festwoche der Mehrstufenklassen heuer auch wieder stattfindet. Das ist der Ausblick auf in 14 Tagen.
Ja, und dann ganz zum Schluss wollen wir noch drüber reden. Es ist ja gestern der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel freigelassen worden. Das ist natürlich sehr erfreulich. Es sitzen aber immer noch 155 Journalistinnen in türkischen Gefängnissen, und die wollen wir natürlich auch bald in Freiheit begrüßen können.
Gerhard, morgen?
Ja, und morgen am
der aktuelle Sonntag,
der 18. Februar, ist europaweiter Aktionstag gegen Abschiebungen unter dem Motto Together we stand, don't send refugees back. Es gibt in vielen Orten, Städten Aktionen, Kundgebungen, zum Teil haben sie auch heute schon stattgefunden. Morgen wird es in Wien einiges auch geben. Das beginnt mit einer Performance am Flughafen um die Mittagszeit, circa um 12 Uhr soll es beginnen. Es wird eine Kundgebung mit anschließender Demonstration von der afghanischen Botschaft weggeben, die ist in der Malerstraße 14. Und der große Abschluss ist dann eine Kundgebung mit Konzert um 17 Uhr am Ballhausplatz. Alle Termine und weiterführende Informationen, worum es da eigentlich auch geht, findet man unter anderem auf noracism.net, also no-racism.net.
Ja, und ich möchte mich jetzt noch bedanken bei unseren vielen Gästen, die heute gekommen sind. Danke, dass wir ja auch eure Erfahrungen hier einfach ein bisschen mitlauschen durften und ein bisschen mitpartizipieren durften. Danke, dass ihr eure Zeit zur Verfügung gestellt habt, um hierher zu kommen. Ja, und wir könnten jetzt noch ein Lied vom Harry ein bisschen anspielen in der letzten verbleibenden Minute. Harry, wäre dir das recht?
Ja. Gern.
Magst du was dazu sagen zu deinem? Weil der Harry ist in seiner Freizeit auch noch Liedermacher. Abgesehen davon, dass er Lehrer ist.
Spielt es einfach. Okay. Das erklärt sich selbst.
Einen schönen guten Abend allen Zuhörerinnen. Danke.
Spürst du bei den Kindern, weil die Tiefen innen drin. Spürst du bei den Frauen, das war ich schon immer so. Geht dann einfach doch nicht glücklich, aber Spur macht uns froh. Dann tut's nur, da ein bisschen ein Spur, tut ein bisschen weh.
Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
Pozdrav svima u Beču koji slušaju Momentum Radio Show. Ja sam Remi iz Grupe Elemental. Ciao!
Literaturfenster Österreich.
Hallo und herzlich willkommen bei Frequenz Leitwolf.
Herzlich willkommen hier im Literarischen Café.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Wake Up.
Danny Chicago's Blues Garage.
O94 Musikspezial.
Gegenargumente.
Willkommen beim Tierrechtsradio.
Willkommen bei Update Wien.
Schönen guten Abend bei Radio Space Curiosity.
Guten Morgen, Sie hören VHS Sunrise.
Happy good afternoon, the Space Specials.
Orange 94.0. Mach mit, schalt dich ein.
Фигуристы рисуют балерину. Фиалковый роскошный букет. Фото разных блюд. Фото радио башни. Фазан рисует бабочку. Футбол русских бабушек. ФРБ может означать много. Фрай радио Байтряк означает поддержку для радио Оранж 94.FM. Вся инфо на домашней странице www.o94.at doc большие буквы FRB.
Glasba protiv vetrenjača. Eine Sendung über alternative Musik und Kultur am Balkan.
22 Uhr.
Leuchtturm.
23 Uhr.
Konsorten FM.
1 Uhr.
Lost in Bass.
9 Uhr.
Radio Afrika International.
10:30.
Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
11 Uhr.
Der Äther bringt euch eine Stunde Pop vom Feinsten.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Vielleicht